entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Hallo Jonas.
Hallo Sascha. Das ist ganz ungewohnt, so eine Frühstücksausgabe.
Total. Also ich habe Kaffee statt Bier.
Ja, ich wollte mir auch aus alter Gewohnheit ein Bier aufmachen, aber...
Hast du nicht gemacht? Ja, es ist wirklich, es ist sehr früh. Wir haben mit Donnerstag, das ist ja auch wirklich die Zeit, gell? Donnerstagmorgen, und für alle, die sich jetzt fragen, warum wir am Donnerstagmorgen nicht arbeiten, das geht euch gar nichts an.
Weil wir mittlerweile so viel Geld machen mit dem Podcast, ja, dass wir das nicht mehr müssen.
Genau. Viele Grüße an dieser Stelle an meinsportpodcast.de, eurer Sportpodcast-Plattform des Vertrauens, dem ihr neben unserem auch viele weitere Sportpodcasts findet. Ja, also ich bin aber trotzdem schon wach. Es ist nicht ganz so früh. Also es ist keine unchristliche Zeit.
Ja, geht schon.
Geht schon. Passt. Ja, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt, ja doch, nö, so lange ist es gar nicht her, oder?
Nee.
Es ist ja auch, muss man ehrlich sagen, es ist ja eigentlich eine Überbrückungsfolge. Es ja, tut mir leid für alle, die das jetzt hören. Ihr könnt auch tatsächlich ausmachen. Es ist eine Überbrückungsfolge. Das wird eine super Überbrückungsfolge. Aber es ist eine Überbrückungsfolge zum nächsten Monat. Nämlich, das hatten wir schon mal anklingen lassen. Da war es aber, glaube ich, auch schon sicher. Nee, du hast es schon länger gebucht, ne?
Da war es schon sicher, ja.
Weil du mich nämlich besuchen kommst, worüber ich mich sehr freue.
Und ja, richtig.
Wir haben schon das ein oder andere Goodie geplant. Also für die Hörer.
Ja, aber da wird noch nicht zu viel verraten.
Und wir haben auch wieder einen Besuch am Sportplatz schon geplant. Samstagmittag, das wird natürlich ein, wie würde Jörg Dahlmann sagen, ein pickepacke voller Samstag.
Ja, das da jagt ein Highlight das andere.
Ja, wir werden nämlich erst als Schlachtenbummler auf den Sportplatz gehen und danach uns dann die Amateure im Fernsehen angucken, nämlich Bayern gegen Dortmund.
Das, ja, aktuell gesehen ist das Spiel auf dem Sportplatz wahrscheinlich tatsächlich das Hochklassigere.
Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, eigentlich müssten wir auch mal, vielleicht planen wir das mal fürs nächste Mal irgendwie, weil wir versuchen ja immer zumindest einmal im Jahr Bayern-Dortmund zusammen zu gucken. Und vielleicht müssten wir da auch mal was machen, so live-mäßig oder ich weiß es auch nicht.
Ja, das können wir uns auf jeden Fall überlegen.
Wird vielleicht dann auch spannend, wenn es dann mal so Richtung 30. Spieltag geht und möglicherweise Gladbach als Meister schon feststeht.
Uns dann um den letzten UI-Cup Platz geht.
In den Strohhalm-Cup oder den Lupo-Cup oder wie hieß es doch? Lupo-Cup oder so hieß es doch mal.
Lupo-Cup, ja.
Ja, du, apropos schlechte Nachrichten, ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast, aber Kevin Panewitz ist zurück.
Das habe ich gehört.
Was jetzt grundsätzlich keine schlechte Nachricht ist, aber als ich gesehen habe, wie er aussieht.
Ja, aber er gibt sich bis Ende des Jahres nochmal Zeit, um in Form zu kommen.
Also ich sag mal so, er hatte ja schon das eine oder andere Comeback, aber sein letztes Comeback bei Carl Zeiss Jena, da war er ja, hat er dann mittrainiert und der sah ja wirklich echt richtig fit aus, muss man wirklich sagen. Also Respekt, ja. Hat er sich nochmal richtig, hat er sich mit Daniel Aminati krass gemacht. Aber ich sag mal, jetzt ist es nicht so. Deswegen vielleicht auch Comeback nur in der neunten Liga. Also nichts gegen neunte Liga, aber vielleicht ist dein Anspruch ja dann doch noch höher, wenn man vor ein paar Monaten noch dritte Liga gekickt hat. Ja, also schade. Es ist echt ein Auf und Ab, beziehungsweise ein dünn und breit.
Das war jetzt aber auch wieder so typisch Panewitz, hast du es mitgekriegt. Der hat ja erst bei einem Zehntligisten quasi unterschrieben.
Ja, irgendwas habe ich gelesen. Ja.
Und hat dann da irgendwie kein Spiel gemacht, kein Training und ist dann gewechselt in die neunte Liga, so zwei Wochen später.
Also das Tragische finde ich fast, er ist halt immer noch erst 27.
Ja.
Also
ich denke aber, nächste Saison sehen wir ihn wieder in der vierten Liga.
Auf jeden Fall. Es ist, aber er ist 27 und der hat halt schon irgendwie Höhen und Tiefen von 3 Fußballerkarrieren hinter sich.
Ja.
Vor allem, wir hatten nochmal diese Doku, da gibt's doch diese, warte, ist es eine NDR-Doku, WDR? In diesen, also in Anführungszeichen, ja, gescheiterten ja. Fußball, da muss ja immer vorsichtig sein mit gescheitert, aber mit ehemaligen Profifußballern, die aus verschiedensten Gründen jetzt nicht mehr Profifußballer sind. Und da war ja Florian Frommlowitz war dabei, der Dings, Kevin Panewitz und wer war noch? Tobi Rau?
Tobi Rau, ja.
Und nochmal irgendjemand.
Und noch einer, meine ich.
Ja. Und da, wie alt ist das? Das ist sicherlich 5, 6 Jahre her, oder?
Ja, das ist da, wo der dann quasi bei Altklinike angefangen hat.
Genau, das war quasi nach seinem ersten Komplettabsturz, dann nach Wolfsburg dann und so. Und dann ist er doch, war nicht dann mal Müllmann sogar?
Ja, Müllmann oder Postbote oder so.
Auch hier, nicht despektierlich gemeint, Müllmann und Postbote sind ehrenhafte Berufe, die uns jeden Tag das Leben erleichtern. Vielen Dank dafür. Aber es ist halt ein krasser Sprung von einem Fußballprofi zu einem Postboten oder Müllmann. Und aber wenn das wirklich, wenn es wirklich 5 Jahre her ist, dann war der ja da 22 oder so. Das ist ja dann, und da hat man quasi schon gesagt, ja gut, das war nix, das ist Karriere vorbei. Ist schon krass, also.
Ja, da muss man aber auch zu seiner Ehrenrettung sagen, er musste in Wolfsburg unter Felix Magath trainieren.
Ja, aber das ist ja immer noch so.
Das zeichnet einen auch fürs Leben.
Aber das ist ja immer noch so ein Ding, dass man sagt, wenn er es nicht mal unter Magath geschafft hat, fit und diszipliniert zu sein oder zu bleiben, dann stehen die Chancen, glaube ich, relativ schlecht im Fußballerleben, würde ich mal behaupten.
Ja, es gibt ja eigentlich nur einen, der ihn retten kann.
Peter Neururer?
Nee, dann gibt es 2, die ihn retten können.
Klaus Toppmöller?
Eigentlich.
Dann gibt es 3.
Er muss jetzt nach Cottbus.
Ja, gut. Du schaffst es nicht, eine Sendung ohne Pele, oder? Du schaffst es nicht.
Nee, ich habe für nachher ihn auch tatsächlich nochmal auf dem Zettel, aber auch so einfach komplett mit einem ganz, ganz kleinen Zusammenhang nur um ihn unterzubringen.
Okay, das ist gut. Es ist schon, er verfolgt dich, glaube ich.
Ja.
Du hast du jetzt, wann war das, neulich abends, hast du mir ja irgendein Video geschickt von ihm und dann kam so aus unserem Gesprächsverlauf raus, dass du offensichtlich schon längers an diesem Abend dabei bist, einfach nur Pele Wollitz Videos auf YouTube zu gucken.
Es war letzten Freitag.
Und du warst schon leicht angesoffen.
Leicht angesoffen und hab so 1,5-2 Stunden Pressekonferenzen geguckt.
Du bist so krank, Mann. Du bist so krank. Du bist so krank.
Naja.
Ja, soll gut. Machen, ey, was machst du denn angebrochenen Freitagabend?
Hast du schon 4 Bier getrunken? Was macht man da so, ne?
Ja, eben. Weißt du ja nicht, was du machen sollst. Suchst du eigentlich irgendwie eine neue berufliche Herausforderung?
Immer.
Weil ich hätte da möglicherweise was für dich.
Okay.
Also es ist wirklich nur, wenn es auch passt. Aber wir können ja mal, ich würde einfach mal das, was als Profil angegeben ist, was man so erfüllen sollte, das können wir mal durchgehen. Mhm. Du kannst ja sagen, ob es auf dich passt und dann können wir am Ende schauen, ob du dich bewerben würdest.
Ja, okay.
Mindestens 18 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,90.
Ja gut, das passt ja dann schon mal nicht.
Oh. Was hast du auf dem Tacho?
Boah. Was im Personalausweis steht oder das Realistische?
Personalausweis?
1,69 Meter.
Oh. Also bist du in Wirklichkeit noch größer. Ja gut, wir gehen es einfach mal durch. Also 18 passt.
18 passt, ja.
18 passt. Bei der Größe, da können wir vielleicht noch gucken. Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Na, selbstverständlich.
Selbstverfreilich. Flexible Einsatzbereitschaft und Bereitschaft zur Wochenendarbeit?
Ja gut, das wird natürlich schwierig, ne? Aber gut, nehmen wir mal an, das hätte ich.
Machen wir mal gelb. Nicht grün, aber gelb.
Ja.
Interesse an Fußball?
Ja.
Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit?
Absolut.
Idealerweise Führerschein Klasse B.
Den habe ich.
Motivation, körperliche Belastbarkeit und Grundfitness.
Also, das ist alles vorhanden. Vor allem die Grundfitness.
Gut. Selbstbewusstes und sicheres Auftreten.
Ja.
Verlässlichkeit.
Absolut.
Gut. Das wäre so das Jobprofil. Du würdest in einem jungen Team mitwirken, hättest abwechslungsreiche Aufgaben und Tätigkeiten und könntest einen Blick hinter die Kulissen eines Profifußballvereins werfen.
Das würdest hört sich gut an.
Würdest zugleich fair und zuverlässig bezahlt, allerdings auf Minijob-Basis.
Okay, aber immerhin fair und zuverlässig.
Ja, also könntest du dir das vorstellen immer noch?
Ja.
Weil es wäre auch räumlich für dich super, also es wäre direkt ums Eck. Dann würde ich einfach mal die Bewerbung als Darsteller für das Maskottchen Eddie von Hannover 96 einreichen.
Ja, kannst du machen. Also ja? Absolut.
Bei der Größe schwindel ich einfach. Ich meine, der Kopf ist wahrscheinlich eh so groß. Ich weiß gar nicht, wie das Ding aussieht. Wie sieht Eddie aus? Ist der neu?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich wusste ehrlicherweise bis eben nicht mal, dass 96 ein Maskottchen hat.
Ist es vielleicht so ein zum Beispiel so ein als Körper ein Fertighaus von Heinz von Heiden und so ein Elefantenkopf drauf oder so?
Ja, als Kopf dann Martin Kind. Es ist ein Hund.
Oh ja, tatsächlich. Das sieht aber doch ganz witzig aus sogar. Und hat so riesige Augen.
Weißt du, wie der Kids Club heißt von Eddie, dem Maskottchen?
Edorazis?
Eddies Rudel.
Also Eddie, ich muss sagen, Eddie sieht okay aus. Ja. Ich habe keine Ahnung, was Hannover 96 mit so einem Hund zu schaffen hat. Ist es die Hundestadt oder?
Das ist eventuell, vielleicht ist das ja der Hund von Martin Kind.
Also. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange es Eddie gibt. Auf jeden Fall könntest du dich da bewerben. Ich habe das auch schon an unseren gemeinsam befreundeten Hannover 96 Fan weitergeleitet. Der überlegt sich's auch, also du musst schneller sein. Der bringt allerdings auch die geforderte Größe mit.
Ja, aber der hat keine Ausdauer. Der ist fitnesstechnisch.
Hat er auch gesagt, das ist natürlich das Einzige. Das ist auch geil. Bei dem Jobprofil, das konnte ich jetzt natürlich nicht vorlesen, steht dann dran, Motivation, körperliche Belastbarkeit und Grundfitness, in Klammer, das kann ganz schön warm werden in dem Anzug.
Ja.
Ja, also es.
Okay, ich muss dir...
Warte, die Beschreibung von Eddie. Das ist ein wichtiger Baustein und wollen das erfolgreich weiterentwickeln in der Kinder- und Jugendarbeit. Seit 2013 dient Kids-Maskottchen Eddie hierfür als Galionsfigur.
Gott.
Um der stark wachsenden Nachfrage an Eddie-Auftritten nachzukommen, suchen wir daher ab sofort Darsteller.
Weltklasse. Ich muss dir hier eine Bildunterschrift von Eddie beziehungsweise der Bewerbung von Eddies Rudel, der 96 Kids Club, vorlesen. Auf der Suche nach Spielkameraden schnüffelt Eddie durch die verlassene HDI-Arena.
Sie ziehen's halt durch.
Sensationell.
Sie ziehen's durch, ist gut.
Ja.
Du musst es, wenn dann, also auch wenn es scheiße ist, du musst es durchziehen, ist gut. Schnüffelt durch. Ja, gut. Also gut, dann reicht es ein, alles klar.
Ja, kannst du machen.
Hast du denn auch noch was, was du mir unbedingt erzählen möchtest?
Mehrere Sachen. Zum einen habe ich auf Twitter bei unserem treuen Hörer Corncola
Grüße an der Stelle.
Grüße, ein Bild gefunden, ist jetzt schon ein bisschen her, war bei...
Stalkst Dortmund du den jetzt auch noch?
Ja, ich habe halt zu viel Freizeit. war bei Dortmund gegen Bremen und da war dann vorm Spiel bei You'll Never Walk Alone wurden halt so die Schals hochgehalten. Und da hat er ein Foto gepostet von so zwei Fans, die diesen Spieltagsschal hatten, ne? So halb Bremen, halb Dortmund.
Ja.
Und dann hat er was dazu geschrieben. Und dann habe ich mir angefangen, da Gedanken drüber zu machen und habe dann, eigentlich hat er recht. Ich würde von dir gerne mal wissen, wie du das siehst. Bei der eigenen Hymne oder so, bei dem Lied halt so beim Einlaufen und so, würdest du da einen Spieltagsschal mit einer, egal welcher, anderen Mannschaft hochhalten?
Boah, das sind natürlich philosophische Fragen am Donnerstagmorgen.
Ja.
Ich glaube, ich müsste jetzt sowas sagen wie ja, ich würde mir niemanden Spieltagsschal kaufen. Hm. Aber da ich das sehr gerne gemacht habe bei den Champions League Auswärtsspielen, um mir ein Souvenir zu sichern, kann ich das zum Beispiel schon mal nicht sagen. Allerdings wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es in der Bundesliga gibt. Würde ich das machen?
Ich glaube, der Spieltagsschal war schon ein bisschen älter und von einem DFB-Pokalspiel. Eventuell vom letzten Jahr beim DFB-Pokal gibt es das in Dortmund öfter mal, dass es da sowas gibt.
Also, ich sag mal so. Wenn ich den hätte, also angenommen jetzt zum Beispiel, okay, wir machen das mal hier, um das für mich besser vorzustellen, ich bin beim Champions League Auswärtsspiel und habe mir diesen Schal gekauft als Souvenir. Ich habe mir den immer gleich um den Bauch gebunden unter dem T-Shirt, also ich habe nichts mit ihm gemacht. Und zwar auch nur, weil ich ihn ja nicht gleich wieder ans Hotel bringen konnte. Also wenn es gegangen wäre, hätte ich den tagsüber in der Stadt gekauft, ins Hostel gebracht und wäre dann zum Spiel gegangen, weil ich ja einen eigenen dabei hatte. Wenn ich den dabei hätte und ich würde, nee, würde ich nicht machen. Aber ich bin auch, nee, würde ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, also jetzt stell dir das mal andersrum vor. Ich weiß jetzt nicht, wo Konkola stand. Oder ich denke, er ist gestanden. Oder wo sein Platz war in dem Spiel.
Nee, er war nicht bei dem Spiel.
Bremen-Dortmund.
Genau, er hat das Foto, weiß ich nicht, nehme an, bei Sky irgendwie abfotografiert oder okay, so, keine
jetzt,
Ahnung.
Jetzt mal wirklich losgelöst von jeder, oh, jetzt geht ja schon jeder ins Stadion, Mainstreams und so. Wenn man losgelöst davon, einfach mal sich in die Person reinversetzen. Möglicherweise war das eine Person, die nicht so oft bei einem Fußballspiel war und jetzt halt und sich damals diesen Schal gekauft hat. Und als Erinnerung. Und dann geht die Person wieder ins Stadion und denkt sich, ich habe vielleicht kein Trikot. Ich weiß nicht, ob die Person ein Trikot anhatte. Auf jeden Fall, Fußball ist irgendwie auch so Schal, gehört für mich irgendwie auch dazu. Das haben auch die anderen immer so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich hätte das auch gern, habe aber keinen Schal von meinem Verein. Ist ja wurscht, ob Dortmund oder Bremen. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Schal, wo zumindest die Hälfte von meinem Verein drauf ist. Also nehme ich den mit. Und ab da, also wenn dieser Gedankengang so stimmt, ab da mache ich mir dann keine Gedanken mehr, dass es ja zwei Vereine sind und nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so vielleicht auch ein ganz wohltuendes, jenseits von allen, alle anderen Vereine sind scheiße denken, Aktion, die einfach nur darauf abzielt, ich will zu dem Verein, zu dem ich das Spiel sehe, will da was mitnehmen und zwar den Schal und das Einzige, was ich habe, ist halt dieser Doppelschal. Ist jetzt die, weißt du, die ganz, ganz neutrale, banale Deutung. Könnte sein. Daher finde ich es da nicht schlimm.
Wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, ich bin ja aber trotzdem vermutlich Fan von einer der beiden Vereine. Sonst würde ich ja potenziell da ja nicht hingehen. Würde ich aber zumindest, also ich nehme an, dass derjenige Dortmund-Fan war.
Würdest du die Bremen-Seite abkleben, oder?
Ja, zumindest so umknicken quasi, dass ich nur den halben Schal hochhalte.
Ich
zumindest
sag doch.
Bei der Hymne.
Ja, aber in dem Moment, wenn du wirklich jemand bist, der selten zum Fußball ins Stadion geht und auch diese ganze, oh, man darf das ja nicht, weil dann der andere Verein und so. Weißt du, ich glaube, das ist einfach, wenn jemand nicht so oft ins Stadion geht und ja, dann ist es, glaube ich, sowas, ist es fernab von jedem Denken, dass man das ja jetzt tun müsste, weil, weißt du, ich glaube, das ist einfach, da macht man sich dann überhaupt keine Gedanken.
Wahrscheinlich, absolut, da gehe ich mit. Aber ich wollte ja wissen, wie du das siehst.
Ja, ich würde es natürlich nicht. Also ich würde jetzt, ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, in einem Bundesligaspiel, dass ich da stehe mit einem Begegnungsschal und den dann hochhalt bei, was weiß ich, Stern des Südens oder Forever Number One, keine Ahnung. Nee, würde ich nicht machen, nee. Aber ich, keine Ahnung, was jetzt Konkola geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht.
Nee, aber er sieht das auch so wie wir, dass sich das nicht gehört.
Ja, aber, also, ja, ich finde es aber nicht schlimm. Also, weißt du, ich fände es, ganz ehrlich, ich fände es nicht mal schlimm, wenn das in der Ultrakurve jemand macht, da fände ich es sogar witzig. einfach, weil man dann eben diese ganzen Kontexte kennt, weißt du? Aber jemand, der wirklich nicht so auf den Schaden geht, der kennt diese ganzen Kontexte und Verflechtungen, kennt der nicht. Kennt der nicht. Jetzt kann man sagen, ja, dann soll er nicht ins Stadion gehen. Okay.
In der Ultrakurve fände ich es tatsächlich auch witzig.
Fände ich lustig. Aber da würde er wahrscheinlich auch nicht so lange, nicht lange stehen, würde ich mal sagen.
Nee.
Ich vermute, dass dann jemand ihn höflich bitten würde zu gehen.
Das da ist von auszugehen. Ganz höflich.
Nur ganz kurz, weil wir abgehakt haben. Frankfurt liegt ja jetzt auch in Sydney. Sehr klar.
Ja, klar.
Weil ja auch jetzt Alex Meyer, Pirmin Schwegler und Nikolai Müller bei Coach
Markus Bubble,
Black Bubble in Sydney ist. Ich finde es noch ganz geil, weil es gehen ja echt jetzt auch immer mehr Deutsche, glaube ich, auch rüber, habe ich so das Gefühl. Und ich finde es eigentlich noch ganz geil, weil, also ich meine, ich glaube, ich würde es auch machen. Ende der Karriere.
Ja, absolut.
Wieso nicht?
Und Alex Meyer jetzt ja auch das erste Mal geknipst.
Ah, habe ich nicht verfolgt.
Ja.
Wattenscheid ist insolvent.
Habe ich gestern mit Bestürzung und Trauer zur Kenntnis genommen.
Ja. Ja, war, glaube ich, ein langsamer, schleichender, aber absehbarer Tod.
Ja.
Habe jetzt nur gelesen, die Jugendabteilung konnte zumindest gerettet werden.
Ja, die bis zum Ende der Saison wohl.
Ja.
Auf jeden Fall weiter.
Und wenn das Insolvenzverfahren erfolgreich verläuft, können sie eventuell in der Oberliga wieder starten. Also nur eine Klasse tiefer.
Wäre ihnen zu gönnen.
Ich habe, passend dazu, habe ich ein kurzes Quiz für dich. Ich lese jetzt immer zwei Namen vor. Du musst sagen, welcher davon schon bei Wattenscheid gespielt hat.
Okay.
Laurenzio Regekampf oder Yildiray Başdöğ?
Yildiray Başdöğ.
Richtig. Fatmir Wata oder Marius Ebbers?
Marius Ebbers.
Richtig. Uli Stielicke oder Michael Skibbe?
Michael Skibbe.
Richtig. Thorsten Fink oder Thomas Strunz?
Thorsten Fink.
Richtig. Wow. Marcel Wittecek oder Michael Sternkopf?
Marcel Wittecek.
Auch richtig. Roy Präger oder Markus Feinbier?
Markus Feinbier, das ist ja einfach.
Michael Preetz oder Axel Kruse?
Wow. Michael Preetz.
Richtig. Slobodan Komjenovic oder Billy Reiner?
Slobodan Komjenovic.
Falsch, der letzte ist falsch. Billy Reiner natürlich. Aber war schon geil eigentlich. Başdöğ, ja. Ebbers, Skibbe, Fink, Wittecek, Feinbier, Preetz und Reiner. Und da fehlen ja auch noch ein paar. Also die Altintops habe ich jetzt weggelassen, weil die ja offensichtlich waren. Altintops
beide, ja.
In der Jugend sogar Leroy Sané, aber der war nur kurz in der Jugend. Also das waren jetzt alles bei den Aktiven, nicht in der Jugend. Weil Jugend haben wohl eine gute rausgekommen. Ja, hast du noch was?
Ja, hast du verfolgt, was Wolfgang Wolf macht?
Ja.
Ist zurück im Business?
Ey, du bist so eine Pfeife, das habe ich letztes Mal bei Was macht eigentlich gesagt.
Ja, was hast du denn gesagt, was er macht?
Sportdirektor bei Lok Leipzig.
Ja, er hat aber seit dem Wochenende einen neuen Job, Pfeife.
Oh, Update.
Er ist nämlich jetzt bis mindestens zur Winterpause nicht nur Sportdirektor bei Lok Leipzig, sondern auch Trainer.
Ah, come back.
Ja.
Wen haben Sie geschasst?
Björn Joppe.
Ah, ist es nicht ein Fechter? Ein ist er Peter Joppich.
ist noch nicht so ganz klar, wer da wen geschasst hat. die gängigste Meinung, die ich gelesen habe, ist, dass die Mannschaft Björn Joppe quasi rausgeschmissen hat.
Ah. Und natürlich dann auch Wolfgang Wolf gefordert.
Absolut, von auszugehen.
Also aber, hast du in deinem, du bist ja in der Fanszene tief verwoben.
Ja, ich habe meine Kontakte bei Lok Leipzig angefragt.
Bist du auch in der WhatsApp-Gruppe, wo dann auch so ein paar Spieler drin sind, der Spielerrat?
Ja.
Okay.
Wo unter anderem auch Wolfgang Wolfs Sohn drin ist, weil der spielt Innenverteidiger
Richtig.
Bei Lok Leipzig.
Hatte ich auch gesagt.
Ja, und weißt du denn eigentlich, welcher aktuelle Bundesliga-Trainer von 2012 bis 2013 Trainer bei Lok Leipzig war.
Welche aktuelle?
Ja.
Also Favre war es nicht.
Ja.
Kovac nicht. Nein, nicht. Wow. Ja, keine Ahnung, sag's.
Marco Rose.
Ach, den hätte ich jetzt zum Beispiel direkt ausgeschlossen. Ach, krass.
Der ist von da dann zu RB Leipzig in die Jugend und dann nach Salzburg und dann jetzt nach Gladbach.
Ah, dann ist quasi auch der Weg vom neuen Trainer, vom jungen Trainertalent Wolfgang Wolf vorgezeichnet.
Ist vorgezeichnet, absolut. Ich nehme an, wenn Nagelsmann noch 3 Bundesligaspiele nicht gewinnt, wird Wolfgang Wolf dann ihm beerben.
Ja, und da es jetzt auch in der Champions League so schlecht läuft für Leipzig, ist natürlich die Chance relativ hoch, dass der Nagelsmann dann fliegt.
Ja.
Hast du die Hütte gesehen vom Sabitzer?
Was für ein Tor.
Also, unabhängig jeder Vereinszugehörigkeit, das war ein geiles Ding. Und so, ja. Also winkeliger geht's ja nicht mehr.
Nein, es war schon frech, dass er den probiert von da. Ja. Aber wenn er dann so macht.
Außenriss mit schon dem schönen Ordnung. Bogen und aber direkt im Knick. Also die Spinne, ja. Die da wohnt, die ist nicht mehr da.
Nee. Das zweite richtig geile gestern in dem RB-Spiel war in meinen Augen das Outfit von Julian Nagelsmann.
Ja.
Auch sensationell.
Ja, weil ich fand's noch geil, weil er ist so, also es wird ja, das war ja damals der Kloppo auch die Diskussion, dass der war ja immer im Trainingsanzug bei euch damals. Und dann habt ihr euch für die Champions League qualifiziert und dann hieß es ja so, ja gut, jetzt kann er den Trainingsanzug, es ist ja nicht verpflichtend, einen Anzug zu tragen oder Sakko oder keine Ahnung, aber es wird erwartet, so war ja diese Ding. Und Kloppo hat ja, man wusste ja nicht, ob er das macht, weil eigentlich will er es ja nicht und hat es dann aber gemacht, hat richtig schön mit Suit up mit dunklem Anzug und Krawatte. Und ich glaube, dass der Nagelsmann sich so denkt, ja klar, na klar kann ich einen Sakko anziehen, aber ich kann es auch cool machen. Und deswegen hat er ein braunes Sakko und drunter einen weinroten Pullover gehabt oder so. Ja. Irgendwie so, gell?
Und das Sakko gefühlt noch 2 Nummern zu groß, weil es unten schon ein bisschen weit ging. Ich dachte zuerst beim Interview, als quasi nur so bis zum Bauch er eingeblendet war, dachte ich tatsächlich zuerst, er hat den Mantel an.
Also, normalerweise hat er eigentlich eher das Problem, dass die Sachen zu klein sind.
Ja, aber gestern da, das Sakko, hat Ralf Rangnick ihm dann wahrscheinlich als Tipp gegeben.
Oh, hör bloß auf.
Eine Nummer größer.
Ja, oder nimm meins. das ist schlecht. Das alte von Rangnick, das jetzt aber schon wieder modern ist.
Ja, das hat noch in der Trainerkabine gehangen. Das hat Nagelsmann da gefunden im Schrank.
Das hat total muffig gerochen, aber Nagelsmann denkt sich, oh, richtig geiler Retro-Style. kann man mit was Bordeaux-farbenem kombinieren.
Ja.
Dann kann läuft das schon.
Ja.
Ja, ich habe noch eine kleine Regelkunde für dich, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben. Und zwar gab es, ich glaube am letzten Wochenende, in der zweiten Kreisklasse in Niedersachsen gab es folgenden Fall. Beim Spiel Olympia Uelsen 2 gegen SV Rot-Weiß Lage hat beim Stand von 2-1 für Uelsen hat ein Uelsener Spieler dann das vermeintliche 3-1 geschossen, indem er den Ball, also er hat irgendwie den Torwart, glaube ich, ausgespielt oder so, keine Ahnung, und hat dann den Ball, der halt am Boden war, mit dem Kopf über die Linie, so wie wir es früher auf dem Bolzplatz ab und zu gemacht haben. Wie müsste der Schiedsrichter reagieren?
Das ist eine Unsportlichkeit. Und es müsste halt Freistoß für die gegnerische Mannschaft geben.
Genau, also das Tor darf nicht zählen.
Ja.
Und es gibt Gelb wegen Unsportlichkeit.
Ja.
Hat der Schiedsrichter auch gemacht.
Ja.
Ein paar Minuten und später hat der Spieler, der, also nochmal, 2-1 für Uelsen stand es da, es war so eine Viertelstunde Verschluss. Ein paar Minuten später hat der Spieler von Uelsen, der dieses vermeintliche 3-1 geschossen hat, war wohl immer noch ein bisschen gefrustet und hat dann bei irgendeiner Aktion den Ball einfach weggedroschen.
Und ist mit Gelb-Rot gegangen?
Ist mit Gelb-Rot gegangen. Und es kam, wie es kommen musste. Rot-Weiß Lage hat in der 90. und 95. das 2-2 und 3-2 gemacht und der Schiri hat abgepfiffen.
Das ist dumm gelaufen. Das hat Das hat mehr als eine Kiste gekostet.
Alter, das ist großartig. Machst du das 3-1 eigentlich, aber musst halt dann mit dem Kopf das machen. Schiedsrichter gibt dir gelb, dann haust du das Ding später da einfach weg, weil du das scheiße findest und dich ungerecht behandelt fühlst. Fliegst mit Gelb-Rot und du kriegst in den 90. und 95. kriegst halt dann noch die zwei Tore, dass das Spiel voll ist. Großartig.
Und das sind die Punkte, die fehlen dir hinten raus.
Die fehlen dir hinten raus. Und es wäre natürlich eh eine Überraschung gewesen, weil Rot-Weiß-Lage war ja Dritter und Olympia Uelzen 2 war eher so im hinteren Mittelfeld. Also es wäre schon eine Überraschung gewesen. So nicht.
Aber weißt du, wer ich das wusste mit der Unsportlichkeit?
Weil du es selber das schon hat, so gemacht hast?
Nee, aber einer, mit dem ich zusammengespielt habe, hat genau das schon mal gemacht. Und es wurde auch genau so gepfiffen.
Ja, aber das ist ja mittlerweile eigentlich auch bekannt, oder? Denkt man.
Also ich hätte es sonst nicht gewusst.
Ja, ich glaube, wir haben das auf dem Bolzplatz immer gemacht und ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Und du hast regelmäßig dann abgepfiffen wegen Unsportlichkeit.
Richtig, ich durfte nie mitspielen, weil immer nur Schiedsrichter. Ja, komm, mach du Schiedsrichter. So, jetzt ist die Halbzeit, halt's Maul, wir spielen weiter. Du, was macht eigentlich Paul Agostino?
Boah, das ist jetzt ein harter Cut. Keine Ahnung.
Der hat eine Fußballschule in München, seiner Wahlheimat, zusammen mit Roman Tütze. Und okay. Was macht eigentlich Oka Nikolov heute?
Ah, der ist in den USA irgendwas. Der wollte nämlich Alex Meyer in die USA holen.
Richtig.
Der ist da irgendwo Co-Trainer oder Torwarttrainer oder so.
Co-Trainer bei Philadelphia Union.
Ja.
Und zwischendurch war er aber tatsächlich auch Torwarttrainer und Co-Trainer bei LA Galaxy.
Oh, krass.
Und was ich auch nicht wusste, Philadelphia wohl deshalb, weil er nach der Eintracht ist er dahin gewechselt. Das war mir auch nicht bewusst.
Okay, nee, das war mir auch nicht bewusst.
Und ebenfalls bei Philadelphia Sportdirektor Ernst Tanner, könnte man auch noch kennen.
Hm.
Und auch bei den Spielern gibt es so die ein oder anderen, die man kennen könnte. Zum Beispiel Marco Fabian. Fabian, auch
Ex-Eintracht.
Und Andrew Wooten. Das war der von Sandhausen, oder?
Ja, und von Kaiserslautern.
Richtig, und nochmal einer von Kaiserslautern, nämlich Kasper Przybylko.
Przybylko.
Ja. Und dann noch Kai Wagner, der bei den Würzburger Kickers mal gespielt hat.
Ja.
Also auch eine kleine deutsche Exklave, ja.
Sind die in Playoffs? Playoffs haben da erste Runde doch schon jetzt stattgefunden, oder?
Du, Schweinsteiger hat Karriere beendet und ist nicht in Playoffs, ist mir egal.
Aber
da stehe ich nachts nicht mehr auf für Philadelphia Union.
Aber Julian Kressel sind im Playoff.
Ja, die sind ja aber auch immer Titelfavorit, oder? Atlanta United.
Ja, ich glaube, Zlatan macht's dieses Jahr.
Ich glaube nicht. Ich gönn's ihm auch nicht. Ist er jetzt auch schon wieder in Gerücht, dass er, wo will er hin? Oder wo ist er im Gespräch? Jetzt warte. Nicht China, sondern irgendwo anders war er. Er war irgendwo anders, ist schon wieder im Gespräch, dass er da hingeht. Was ist doch China?
Kasper Przybylko war in der regulären Saison fünftbester Torschütze, immerhin.
Glückwunsch. Nie bester Torschütze war Dieter Eils. Aber was macht er denn heute?
Oh, Alter. Bei dem könnte ich mir vorstellen, der ist so in seiner ostfriesischen Heimat.
Du meinst den Ostfriesen Alemau? Sein Spitzname.
Da ist er, hat er den elterlichen Hof übernommen?
Nein, er macht tatsächlich gar nichts mehr mit Fußball, hat auch keinen Bock mehr auf Fußball, hat er selber gesagt, und ist deshalb Erzieher an einer Grundschule.
Ja.
Und ist Erzieher an der Grundschule seiner Frau und ist da mega glücklich.
Ja, super.
Ja? Er hat quasi den Tobi-Rau-Weg eingeschlagen.
Ja.
Und dann noch Marco Kurz.
Marco Kurz, der ist irgendwo Trainer, glaube ich.
Ja gut, das ist Spieler ist er nicht. Friedhofsgärtner auch nicht. Ist Trainer bei Melbourne Victory.
Ah,
Stichwort auch. Australien. Mit seinem Co-Trainer Philipp Tapalovic. Trainiert er unter anderem Tim Hoogland und Robbie Cruz.
Na, Alter, da haben sie aber Bochum leer gekauft, ne?
Philipp Tapalovic. Und ebenfalls Trainer in Australien bei Adelaide United, Gert-Jan Verbeek.
Oh.
Trainiert dort Mirko Boland.
Oh Gott. Ja.
Ja, aber es ist wirklich, ich habe mir da so ein bisschen geguckt. Es ist wirklich krass. Deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt. Eigentlich ist es doch mega geil, so im Herbst der Karriere oder wenn du halt irgendwie vielleicht auch in der Mitte der Karriere bist, aber merkst, na, so richtig geht gerade nichts voran und auch so weißt, naja, so komplett ausgesorgt,
nicht mehr.
Genau, für ganz oben reicht's nicht mehr und so komplett ausgesorgt werde ich auch, egal was jetzt noch so passiert, werde ich nicht mehr. Alter, schnapp dir, wenn es irgendwie familiär halbwegs passt, schnapp dir die und geh doch für 1, 2, 3, 4 Jahre nach Australien. Super Infrastruktur, geiles Wetter, lockere Liga, ist doch der Hammer. Und weißt du, es ist nicht so, dass die jetzt komplett außer Konkurrenz laufen, so Katar-Liga-mäßig.
Gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich würde dann am ehesten zu Gert-Jan Verbeek wechseln.
Auf jeden Fall.
Weil ich glaube, Marco Kurz würde mich verrückt machen.
Ja, der
und jetzt bei Bubble so würden mich die ganzen Vereinstitut verrückt machen.
Aber nee, so fürs Karriereende, überragend. Jonas, bist du noch da? Ah, ich dachte, du wärst weg. nee, also ich finde tatsächlich auch, ich habe mir das jetzt so überlegt, es gehen ja schon auch so, gut, Del Piero war so ein Ausnahmeding und der hatte ja auch schon seinen Zenit hinter sich. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es so in den nächsten, also dass die Liga echt nochmal in den nächsten 5 Jahren nochmal so einen Sprung macht, weil das jetzt vielleicht auch mehrere Leute machen und dass die Liga da echt so vom Niveau her profitiert. Jetzt, weißt du, da gehen jetzt keine Stars hin, aber allein wenn schon mittelmäßige Bundesliga, Serie A oder sonstige Spieler hingehen, profitieren die ja echt von dem Niveau und ich glaube, die könnten da im Vergleich zu anderen Ligen, also zu den Nicht-Top-Ligen, könnten die echt aufholen und dass das wirklich so eine ernstzunehmende Station auch für Leute wird, weil die haben, also was sie wirklich haben, ist ein Standortvorteil, denke ich.
Mhm, ja, das kann schon sein.
Weil so ein bisschen Karriere ausklingen lassen, ja. Du.
Wir werden es weiter verfolgen.
Apropos Legenden. Der heutige Kultspieler ist mir wirklich, ist schön.
Okay, bin ich gespannt.
Habe ich mich gefreut. Vielleicht als Tipp vorneweg. Der Kultspieler hat nach seinem letzten Spiel für Mönchengladbach, nicht Karriereende, aber sein letztes Spiel für Mönchengladbach, hatte für einen kleinen Skandal gesorgt, indem er ins Stadionmikrofon gerufen hat, gib mir einen scheiß FC Köln. Jetzt könntest du es wissen. Weißt du nicht.
Nee.
Ich fange mal an. Mit seiner Vita, er ist Stürmer, deutscher Stürmer, 1,71 groß und geboren 1973. Und seine erste Profistation, wir fangen an mit der ersten deutschen Station. Er hat davor im Ausland gespielt und seine erste Profistation war in Deutschland Hansa Rostock. Also nicht seine erste Profistation, sondern seine erste deutsche Profistation war Hansa Rostock. Da hat er dann 2 Jahre gespielt, 52 Spiele, 22 Tore, gut genetzt. Dann zu Bayer Leverkusen, wo er 5 Jahre war und in 165 Spielen 42 Mal genetzt hat.
Ich weiß es.
Ich mach trotzdem noch weiter. Dann ist er zu Borussia Mönchengladbach, wo er 6 Jahre war und in 153 Spielen auch 42 Mal genetzt hat. Und nachdem er dann eigentlich schon seine Karriere beenden wollte, und das war mir nicht klar, ist er nochmal zu Arminia Bielefeld gegangen, wo er in 12 Spielen immerhin noch 2 Mal getroffen hat. Du weißt es schon?
Mhm.
Dann mache ich jetzt noch für alle, die mitraten wollen, mache ich noch seine ersten Profistationen. Also angefangen hat er sein erstes Jahr beim FC Locarno in der Schweiz, das ist im Tessin, also die italienischsprachige Schweiz. Dann 4 Jahre bei Servette Genf, 108 Spiele, 41 Buden, also er hat echt genetzt.
In welchem Kanton liegt Genf und in welchem sprachlichen Teil der Schweiz?
Genf ist die Welschschweiz, die französischsprachige Schweiz und Genf liegt im Kanton Genf.
Ich möchte, dass du den Bildungsauftrag da noch durchziehst.
Dich? Genf ist übrigens kein Halbkanton, wie zum Beispiel Appenzell-Innerrhoden oder Appenzell-Außerrhoden, sondern es ist ein Vollkanton.
Naja. Diese Halbkantone haben nur einen Sitz im Ständerat der Schweiz, im Gegensatz zu Vollkantonen, die haben zwei.
Das ist falsch.
Nein, das ist richtig.
Ich wollte einfach sagen, dass es falsch ist. Auf jeden Fall von Servette Genf ist er dann zu CD Teneriffa, wo unter anderem Jupp Heynckes sein Coach war. Und von dort ist er dann zu Hansa Rostock. Wen hast du im Kopf?
Olli Neuville.
Olli Neuville ist richtig. Mit Locarno Genf wäre es, glaube ich, zu einfach gewesen. Also noch einfacher. Nee.
Ich hatte es tatsächlich nach den deutschen Stationen. Also Rostock, Leverkusen, Gladbach, danach.
Ich hatte den bei Leverkusen, obwohl er da 5 Jahre war, gar nicht mehr so richtig. Wobei vielleicht sogar noch eher als Rostock, keine Ahnung. Irgendwie habe ich den einfach nur mit Gladbach.
Die drei Deutschen habe ich. Bielefeld hätte ich 0 auf dem Schirm gehabt, dass der da nochmal war. Und die ganzen ausländischen Stationen auch nicht.
Ja, also Bielefeld war wirklich nur kurz. Er hat eigentlich schon seine Karriere beendet gehabt und einen Monat nach dem Saisonende bei Gladbach hat er dann gesagt, ja komm, spiele ich doch mal weiter und gehe zu Bielefeld. Und hat aber irgendwie dann, ich glaube, im Winter schon Vertragsauflösung, weil er nach dem Trainerwechsel, Achtung, von Christian Ziege auf Ewald Linien, war er fast nur noch ein Wechselspieler. Und dann hat er im Winter hat er dann um die Auflösung des Vertrags gebeten.
Ja, ja. Ja, bei Ewald Linien ist nicht einfach.
Und das war auch gleichzeitig das Karriereende. Also Ewald Linien hat tatsächlich die Karriere von Olli Neuville beendet.
Schande.
Ich habe noch ein paar Fun Facts. Also heute übrigens, vielleicht können wir das einmal kurz vorwegnehmen, fand ich wirklich spannend. Heute ist er war A-Jugend-Co-Trainer bei Gladbach. Oder ist er immer noch? Ist er immer noch so? Und ist aber jetzt seit dieser Saison, seit Marco Rose, ist er auch im Profitrainerstab und zwar als Art Assistenztrainer für die Integration neuer Spieler, die Französisch, Spanisch oder Italienisch sprechen. Also der ist quasi so eine. Ja, das ist, also finde ich noch ganz spannend. Also er ist tatsächlich jetzt, Marco Rose hat ihn persönlich angerufen und gefragt, ob er das machen würde. Und er, genau, kümmert, ist dann quasi auch so Dolmetscher für die ganzen, weil er Französisch, Spanisch, Italienisch fließend spricht. Und ist für alle, die halt die Sprachen sprechen und nicht genügend Deutsch können, ist er der Dolmetscher und sitzt auch in der Kabine bei den Ansprachen mit drin. Also, und er hat selber auch den Trainer B-Lizenz, hat er, glaube ich. Und wie gesagt, ist Co-Trainer bei den A-Jugendlichen von Mönchengladbach. Und er hat dann halt so gesagt, ja, für ihn ist es eigentlich ganz geil, weil er lernt voll viel, weil er immer bei den ganzen Taktik- und Trainersitzungen ist er auch immer mit dabei, um halt zu dolmetschen für die anderen Spieler und kriegt halt dann schon alles mit. Ist quasi für ihn so eine Art bezahltes Praktikum. Und der hockt dann immer da drin. Ich stelle mir so geil vor, wenn dann so Marco Rose sagt so vom Spiel, ja, Männer, wir müssen richtig Gas geben, draufgehen, Flugbälle spielen und Olli Neuville. Und Alassane Plea sagt dann, ah oui, ah ja, Messi.
Ja, aber wenn stelle jetzt hier klar, ich spreche auch sehr viele Sprachen fließend, also wenn es da draußen Bundesligisten gibt, der mir Jonas, das auch als bezahltes Praktikum anbietet.
Ja, aber da muss er dir aber eine Kiste Bier dazu hinstellen, weil nur dann sprichst du alle Sprachen fließend.
Ja, das wäre okay.
würde ich mitnehmen.
Würde ich machen.
Übrigens noch Fun Fact zu Olli Neuville. Fun Facts. Kannst du mir kurz bitte den Finalrundenverlauf Mannschaften der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2002 aufzählen? Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale?
Also Finale war Brasilien.
Richtig.
Halbfinale war Südkorea.
Richtig.
Boah. Ja, keine Ahnung mehr.
Viertelfinale, Landon Donovan.
Ah ja, USA.
Und Achtelfinale, Roque.
Paraguay.
Richtig. Okay. Und den entscheidenden 1-0-Treffer gegen Paraguay hat ja Olli Neuville erzielt. War mir auch nicht bewusst.
Auf Flanke von David Odonkor.
Das war dann später. Hat sich 4 Jahre später revanchiert. Und Olli Neuville ist der am häufigsten eingewechselte deutsche Nationalspieler, nämlich 36 Mal. Und sein Vater heißt Jupp.
Jupp Neuville.
Jupp Nöffel.
Okay.
Ja, ich find's geil. Ja. Jupp Nöffel ist als der Sohn von Jupp Nöffel. Und der geilste Funfact eigentlich, und Jupp war ja schon geil, aber der geilste Funfact, eigentlich sollte Olli Nöffel 1995 zum FC Bayern München wechseln. Der Transfer wurde von Seiten Bayerns nach der Einigung mit Neville im Februar 95 bereits verkündet, aber der Transfer kam nicht zustande, weil sich die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten. Und das ist der große Was-wäre-wenn-Moment in der Karriere von Olli Neville. Was wäre, wenn Olli Neville tatsächlich zum FC Bayern München gewechselt wäre? Was hätte er dann für eine Karriere gemacht? Also ich glaube, das wäre entweder viel geiler oder komplett untergegangen.
Ja, gut, das sind ja auch die beiden einzigen Möglichkeiten. Ich würde es aber andersrum sehen. Das wäre für den FC Bayern der große Was-wäre-wenn-Moment gewesen.
Richtig, das war nämlich die ganz düstere Zeit eigentlich. So mit Rehagel und hast du nicht gesehen.
Trapp.
Ja. Und lustigerweise, ja, in der Saison vorher war er Dritter der Torschützenliste in der Schweiz bei Servette Genf. Mit 16 Treffern hat er übrigens nie wieder so viel in einer Saison geschossen. Und einer der zwei, die vor ihm standen, war Giovane Elber.
Oh, das war natürlich dann...
Bei den Grasshoppers. Und der kam ja später zum FC Bayern. Und mal sehen, was der für eine Karriere gemacht hat.
Ja, ist halt die Frage, warum Uli das Festgeldkonto halt nicht geplündert hat, ne?
Ja, ich glaube, da gab es nicht so sehr... Ja, da hat man dann halt eben sich doch für Chiriakos Forza entschieden.
Gut, im Nachhinein betrachtet auch der cleverere Schritt.
Richtig. Absolut. Gut.
Gut.
Co-Trainer übrigens auch bei Mönchengladbach, und da schließt sich dann der Kreis, Alex Zickler.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Den hat er mitgebracht, ne?
Richtig, aus von Salzburg.
Salzburg.
Ist ja lustig eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, der Rekordeinwechselspieler der Nationalmannschaft, der Deutschen, und der Rekordeinwechselspieler vom FC Bayern München sind jetzt beide im Trainerstab von
vermutlich auch der Bundesliga. Wurde vermutlich doch niemand öfter eingewechselt als
Alex zumindest Zickler. Hat, glaube ich, keiner mehr Joker-Tore.
Ja.
Vielleicht ist es auch so eine spezielle Stelle jetzt im Gladbach-Coaching-Staff. Ja. Einwechselcoach.
Ja, Alex Zickler ist für die Joker zuständig.
So in der Halbzeit beraten sich Olli Neville und Alex Zickler. Du, wann sollen wir wechseln? Und Olli Neville sagt, so wie das Spiel jetzt gelaufen ist, 58-30 würde ich wechseln. Und Zickler, weiß ich nicht, wenn wir da nochmal schieben, dann können wir vielleicht auf 59 ziehen. Sollen wir nicht 59? Und Olli Neville, ja, komm, aber 59, aber das ist halt Risiko. Ja. Müssen wir auch Marco irgendwie verargumentieren. Und dann gehen sie zu Marco Rose und sagen, hey, 59. Wechsel.
Ja, und dann gehen sie auch zu dem Spieler, der reinkommen soll, und machen ihn so halb heiß.
Genau. Und zwar so, wie Alex Zickler damals von Otto Rehagel und Olli Neville von Klaus Toppmöller heiß gemacht wurden.
Ja, die brennen dann.
Das Beste aus zwei Welten. Und dann, brennen dann. Und dann schlagen sie auch Marco Kurz natürlich vor, wen er einwechseln soll. Der hat ja den Platz zweitrechts außen auf der Bank, der hat einen guten Platz erwischt, der zeigt auch, dass er will, er hat um den Platz gekämpft, der ist heiß heute, hast du gut gekitzelt, der muss rein.
Ja.
Schauen Sie doch mal die Leistungsdaten an, ob es wirklich die 59. bei ihm auch sein muss, oder vielleicht muss man ihn auch früher bringen.
Auf dem Tablet, die haben da die Statistiken, wie lange braucht der Spieler für sein Joker-Tor.
Richtig.
Wie lange muss er auf dem Platz stehen und dann.
Wie viel Expected Goals hat er, wenn er links auf der Auswechselbank sitzt oder wenn er rechts auf der Auswechselbank sitzt? Und Alex Zickler sitzt natürlich auf der Tribüne und Olli Neville sitzt unten auf der Bank.
Mit Headset. Und
mit Headset
kriegt dann die Daten.
Ah, großartig. Einwechselcoach.
Richtig gut, ja.
Schwerpunkt, Jonas, hast du dabei?
Schwerpunkt habe ich dabei. Aufhänger ist ein Artikel, den ich gelesen habe. Und jetzt, es ist ja amtlich, am 8.12. findet das Spiel Villarreal gegen Atletico Madrid als erstes offizielles Ligaspiel einer europäischen Liga außerhalb des Heimatlandes statt, nämlich in Florida.
Miami, oder?
In Florida.
Ja, das ist ein Staat und keine Stadt.
Ja, in Miami. Ja.
Dachte Miami. Und da war doch auch, war da nicht der Klassiko damals auch im Gespräch, Miami?
Genau, war auch im Gespräch. Und jetzt natürlich die Frage, wäre das auch ein Modell für die Bundesliga? Spiele, einzelne Ligaspiele im Ausland stattfinden zu lassen? Wir hatten das ja schon mal ein bisschen andiskutiert mit Anstoßzeiten zu verschieben, ja, bei einzelnen Spielen, um das im Ausland besser zu vermarkten. Und jetzt halt die Frage, ob das ein Modell für Deutschland wäre, so à la NFL zum Beispiel, die lassen ja auch einzelne Spiele in Europa stattfinden.
NBA in, auch.
NBA auch, NHL auch, die sind jetzt in Prag. Ja, und das ist jetzt so die Frage, würde das für dich Sinn machen, aus Vermarktungsgründen? Haben nicht aber auf der anderen Seite die Fans, die hier Karten kaufen, nicht irgendwo das Recht, dass alle Spiele in Deutschland stattfinden? Dann ist ja ein Thema Reisebelastung. Macht es Sinn, jetzt wirklich nur für ein Spiel irgendwie nach China, in die USA oder sonst wohin zu fliegen? Und es würden ja nur Sinn ergeben, wenn das relativ hochklassige Spiele wären. Du musst ja da jetzt nicht, möchte keinen beleidigen, aber nicht Mainz gegen Freiburg spielen lassen. Das müsste ja dann schon immer unter Beteiligung von Dortmund, Bayern, Schalke, wie auch immer sein. Aber Dortmund ist es dann Bayern, nicht so, ja. Ist es dann nicht so, dass wir die Liga für einheimische Fans, sag ich jetzt mal, also für die, die hier die Karten kaufen und so, halt ein bisschen kaputt machen? Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also wir können ja das gleich mal vielleicht so ein bisschen, ich glaube, wir müssen das ein bisschen in Pakete splitten, aber jetzt mal so grundsätzlich, ich finde es Quatsch, so ich sag mal, Stand jetzt finde ich es Quatsch, allerdings bin ich auch weit davon weg, jetzt da den Untergang des Abendlandes zu sehen, nur weil ein Spiel in der Saison im Ausland stattfinden würde. Ich fände es Quatsch, ich fände es auch den falschen Weg, ich fände es das falsche Zeichen, aber grundsätzlich ist dieses eine Spiel ist nicht der Untergang des Fußballs und vor allem, weil die, ich versuche jetzt mal, ich weiß nicht mehr alles, was du angesprochen hast, aber Reisestrapazen. Ein Spiel für zwei Mannschaften in einer Saison, das lässt sich auffangen und wenn die halt dann in Gottes Namen eine Woche spielfrei sind, also sind sie ja sowieso dann, weil sie ja im Ausland spielen, aber also das geht, das lässt sich auffangen, bin ich mir sicher. Zumal von den Reisestrapazen selbst die beiden Mannschaften vor Ort ja dann die gleichen Bedingungen haben und bis sie zurück sind, den Jetlag kriegst du dann raus in einer Woche oder anderthalb, je nachdem, das, wie gesagt, da müsste man dann halt gucken, ob man das mit dem Spielplan ein bisschen modifizieren muss, aber also das, da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich denke, dass selten die Menschen vor Ort das so richtig mitkriegen bzw. davon profitieren. Das ist jetzt ein bisschen anders, wenn die ganzen Bundesligisten im Sommer auf USA-Tour sind, aber da sind sie halt auch wirklich länger. Das heißt, da können die ja wirklich richtig was machen. In dieser einen Woche werden die jetzt nicht so wahnsinnig viel, oder was heißt eine Woche, wegen diesem einen Spiel sind die ja nicht unbedingt eine Woche dort und werden deshalb dann auch nicht ewig viel Termine machen können. Da sehe ich dann den Nutzen für die Fans vor Ort relativ begrenzt und dann hast du halt einfach nur die, keine Ahnung, 50.000, 100.000, die ins Stadion gehen. Die kriegen das dann halt aktiv mit. Und für den Zuschauer zu Hause, ob jetzt in zum Beispiel USA oder in Europa, macht es überhaupt keinen Unterschied, weil die sehen halt das Spiel. Und das Einzige, wo man ein bisschen halt mehr Aufmerksamkeit kriegt, ist das ganze Pressethema. Weil ich sehe es jetzt zum Beispiel, bei der NBA ist es immer so, wenn es dieses, die haben jetzt immer in London ein Spiel gemacht und da ist dann einfach schon so rundherum um die Berichterstattung, weil das ganze Thema Basketball, NBA in Deutschland halt eh nicht so groß ist, da kriegst du dann halt doch nochmal mehr Aufmerksamkeit und es wird verstärkt berichtet, weil halt die Leute, also die Redaktionen schicken halt jemand nach London, weil da fliegst für keine 100 Euro fliegst nach London. Grüße an Greta. Und und bist dann vor Ort und dann ist es für die Redaktionen halt so ein großes Ding, habe ich das Gefühl. Aber nicht für die Menschen. Also mir als Fan ist es dann relativ juck. Klar, ich kann mir jetzt überlegen, jetzt im Januar ist NBA-Spiel in Paris. Klar kann ich mir überlegen, ob ich dir eine Karte kaufe und hingehe. Aber das sind dann auch 10.000 Leute, die ja vor Ort sind. Also, weißt du, wenn du es allein für die machen würdest, würde es sich ja nicht lohnen. Und den Nutzen so flächendeckend sehe ich begrenzt, wenn man es nur einmal im Jahr macht. Und deshalb glaube ich halt, wenn man das anfängt, wird man das auch irgendwann öfter machen, Klammer auf, müssen, weil sonst der Nutzen sich, glaube ich, echt in Grenzen hält. Für die Liga.
Ich sehe das auch so. Du hast ja am Anfang gesagt, ein Spiel so nach dem Motto wäre kein Beinbruch. Ich sehe aber so, wenn die Hürde einmal gefallen ist, das zu machen, bleibt es halt nicht bei dem einen Spiel. Dann wird das schon durchaus wahrscheinlich ein paar Spiele in der Saison sein. Und in meinen Augen würde das auch nur Sinn ergeben, wenn man sich da auf ein Land, auf eine Region irgendwie versteift und es da macht. Also zum Beispiel, man würde dann alle Spiele, die im Ausland stattfinden, in den USA stattfinden lassen. Als Beispiel, weil wenn du permanent Hopping betreibst,
ja.
Dann bringt dir das in meinen Augen überhaupt nichts.
Ja, Ostküste ist ja schon noch okay, weißt du, da fliegst du irgendwie 6 Stunden, das ist ja. 6, 7 Stunden, das ist ja noch okay.
Aber weil sonst sehe ich nämlich den Effekt, den du auch genannt hast, du hast halt die x-tausend Zuschauer, die ins Stadion gehen, aber in so einer Woche kannst du ja da nicht viel machen.
Also, ja, wobei ich sagen muss, also ich, gerade das mit der Hürde, ja, okay, vielleicht fällt die Hürde, aber jetzt mal ehrlich, da ist doch nicht, das wird doch nicht kommen. Also wir haben schon viel gesehen, aber da bin ich mir sicher, dass das nicht kommen wird, zumindest nicht für Deutschland. Das wird nicht kommen, weil du musst, die Vereine machen das doch nur mit, wenn sie einen Nutzen davon haben. Und den Nutzen haben halt vielleicht 5 Vereine. Deswegen, das wird nicht kommen. Bin ich mir wirklich sicher.
Das ist halt eben die Frage, ob nur 5 Vereine den Nutzen haben. Wenn dadurch einmal die Aufmerksamkeit gesteigert wird für die Liga im Allgemeinen, kannst du gegebenenfalls auch zu ganz anderen Konditionen in den USA zum Beispiel dazu bleiben, Fernsehverträge abschließen. Und da profitieren ja dann schon alle Mannschaften von, also finanziell. Und durch die gesteigerte Aufmerksamkeit kann es dann halt irgendwann auch gegebenenfalls attraktiver sein, halt auch nicht nur die Hochkaräter hinzuschicken, sondern andere Teams. Und du kannst ja da drüben die Spieler auch verkaufen an irgendwen und kannst das Geld ja auch unter allen verteilen. Also ich würde den Nutzen schon, zumindest finanziell, für alle Vereine nicht mal als so gering einschätzen.
Sehe ich überhaupt nicht. Weil du jetzt schon die große Diskussion hast, von wegen Fernsehgelder sind unfair verteilt. Ja, was wird denn passieren? Vor allem, wenn, so wie es jetzt gerade passiert, Europa überschwemmt doch gerade die USA mit Fußball. Plus, also die Premier League ist da schon immer ein einigermaßen Thema. Die Bundesliga ist jetzt gerade groß im Kommen. La Liga ist zumindest im Clasico ein großes Thema. Italien ist, glaube ich, nicht so. Und dann hast du aber, also die drei Ligen allein überschwemmen ja gerade die USA, weil es ja auch so einen kleinen Fußballboom da gibt. Und dann hast du halt noch die einheimische Liga, die auch immer attraktiver wird und sportlich relevanter wird. Und wo ist da dann, also da ist einfach eine Sättigung dann ziemlich schnell erreicht, denke ich, auch in so einem großen Land. Und dann ist es eben so, dass wenn so eine große Sättigung da ist, dann haben eben wiederum nur die ganz attraktiven Vereine die Chance auf eine Vermarktung. Und es ist dann in der Bundesliga halt wieder Bayern und Dortmund. Und ja, dann hast du den Effekt schon wieder verpuffend.
Du hast zwar immer diese Diskussion mit der ungleichen Verteilung von den Fernsehgeldern, aber das mehr, was reinkommen würde, würde ja trotzdem verteilt. Ob jetzt fair oder unfair, das ist eine Frage vom Standpunkt. Aber zumindest hätte ja jeder Verein erstmal mehr bei dem deutschen Verteilungsschlüsselsystem. Also würden alle irgendwie ein bisschen von profitieren. Und man müsste das dann halt, um die Sättigung ein bisschen kleiner zu halten, müsste man das halt klug angehen. Ich meine, wenn man jetzt die MLS guckt, die sind jetzt im Playoff Viertelfinale oder Halbfinale, meine ich.
Ist im Oktober, glaube ich, immer fertig oder so.
Ja,
im November, glaube ich.
Fertig. Die sind ja im November jetzt fertig und fangen dann im März oder im April, meine ich, wieder an. Also da hätte man ja zumindest schon mal ein Zeitfenster. Ich nehme ja auch mal an, deswegen macht La Liga das im Dezember, weil da ja zumindest die heimische Liga keine Rolle spielt.
Genau, da musst du aber schon mindestens nach Miami gehen, weil im Winter kannst du nicht an die Ostküste gehen.
Ja, klar, da müsstest und du schon relativ Südost.
Und beim Thema Sättigung, das bestimmt ja nicht allein die Bundesliga, sondern das bestimmen die anderen europäischen Ligen, die da reindrängen in den Markt. Und da wird es sicherlich kein Agreement geben von wegen, hey Premier League, wir sind die Bundesliga und gibt's dann noch die La Liga. Komm, lass uns da mal was machen, dass wir die nicht irgendwie so überfordern. Komm, wir machen das so ein bisschen abwechselnd, dass jeder mal, ja, am Arsch geleckt. Also da will ja jeder so viel profitieren, wie es nur geht. Und wenn
das
du.
Das nicht, aber siehst du die Sättigung, wenn das jetzt erstmal so in den Kinderschuhen ist und sagen wir mal, alle drei Ligen würden 1 bis 2 Spiele im gleichen Land, es muss ja nicht mal das gleiche Land sein, ich habe eher USA jetzt nur als Beispiel genommen, weil La Liga da spielt, es kann ja auch sein, dass einer in die USA geht, einer geht nach China und einer geht nach Saudi-Arabien oder so, keine ja, Ahnung, und dann hast du es ja markttechnisch zumindest schon verteilt, aber selbst wenn alle ins gleiche Land gehen, sehe ich ja noch nicht kommen, dass in einem Zeitfenster von 6 Monaten, was du hast, wo die heimische Liga nicht spielt, schon halt so eine Sättigung bei 3, 4 Spielen eintreten wird. Ich glaube, das ist dann schon noch sowas Spezielles, die live mal zu sehen, statt im Fernsehen, dass das schon, glaube ich, genutzt wird, zumal es ja mittlerweile auch x Fanclubs auf der ganzen Welt gibt.
Ja, klar.
Die halt dann sagen, naja, bevor ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Kilometer nach Deutschland fliege zu einem Spiel, fliege ich innerhalb der USA lieber 3.000 Kilometer.
Logisch, die Hürden sind kleiner.
Weniger, das ist, und guck's mir dann halt live an.
Das ist klar. Ja, also ich glaube, es spielen halt so 3 Komponenten, vor allem jetzt ein, die da bei der Wahl einer Liga, wo sie dann das Spiel austragen, eine Rolle spielt. Das eine ist, in welchem ausländischen Markt sind wir am stärksten? Das andere ist, welches Land ist geografisch, / strategisch, / auch wetterbedingt passend? Population. Und das dritte ist, wo gibt's genügend Platz, dass ich meine Mitbewerber auch noch ein bisschen verdrängen kann. Und ich glaube, der dritte Punkt, der wird dann meistens zuerst genommen. Also wo gehe ich hin, um andere wegzuhalten? Weißt du, was ich meine? Also angenommen, La Liga geht jetzt dahin und die machen danach so ein Fazit und stellen fest, auf den von ihnen als wichtig empfundenen Ebenen hat es super funktioniert. Zack, machen sie im nächsten Jahr 3 Spiele da oder 5. So, dann kommen die anderen Ligen und merken, oh, La Liga geht in die USA. Offensichtlich funktioniert es bei denen. Offensichtlich ist es ein guter Markt. Machen wir auch. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Reflex ist immer der erste. Und wenn die Bundesliga, die müsste in anderen Märkten schon wirklich signifikant stärker sein, zum Beispiel im asiatischen Markt, müssten die wirklich signifikant stärker sein, dass sie sagen, ja, wir scheißen jetzt auf USA, da gehen ja eh die anderen hin, sollen die sich mal schön da die Augen auskratzen, gehen wir nach Asien, da ist sonst keiner. Ich glaube, das ist, diese Denke ist immer von kleineren Playern wird das gemacht, die von vornherein nicht das Gefühl haben, dass sie mit den Großen konkurrieren können und sich deswegen ihre Nische suchen. Aber die Bundesliga ist mittlerweile auf einem Niveau, von dem sie glaubt, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, sich mit den ganz großen Ligen oder mit den 2 großen Ligen messen zu können. Und deswegen, glaube ich, wird der Reflex der erste sein, zu sagen, wir gehen da auch hin, wo die sind, und weil wir sind ja besser und wir können es dann auch besser.
Ich glaube, die Bundesliga geht als erstes dahin, in das Land, mit dem die DFL dann einen Vertrag abschließt, wo das meiste Geld dann auch rüberkommt. Weil es kann ja nur so laufen, die DFL macht ja den Spielplan, muss sich das absegnen lassen, von den Bundesligisten zumindest mal, und über die wird es dann laufen, spielplantechnisch. Und die werden dahin gehen, wo sie das beste Geschäft machen.
Genau, aber du darfst auch nicht vergessen, zu dem ganzen das beste Geschäft machen kommt ja dann noch dazu, sie müssen. Also die DFL hat ja das Grundinteresse daran. Die Vereine sind, denke ich mal, in der Mehrheit eher skeptisch zuerst. Aufgrund Reisestrapazen und so weiter. Ja. Und das heißt, die DFL muss sich dann auch schon mal ein muss ich schon mal, muss irgendwelche Pro-Argumente haben, die auch über Geld hinausgehen. Also zum Beispiel sowas wie, naja, wir fliegen ja nur an die Ostküste, das sind ja nur 6-7 Stunden Flug, das ist ja noch vertretbar. So, weißt du, die können nicht gleich nach China gehen zum Beispiel. Und das meine ich auch. Selbst wenn die Bundesliga in Asien deutlich mehr Profit und sowas erwarten könnte, was so, was diese Thematik angeht, das wird nicht der erste Schritt sein. Das können die nicht verargumentieren. Die DFL kann sich nicht hinstellen und zu den Vereinen sagen, hey, wir haben uns da was überlegt, wir machen ein Spiel im Ausland. Ja, wir wissen, ihr seid skeptisch, aber lasst uns mal drüber reden. Ihr verdient da viel mehr Geld, pipapo. Und unser bester Markt ist Asien, deswegen gehen wir da hin. Ja, gut, es sind 14 Stunden Flug, aber hey, dafür verdient ihr so viel Geld.
Es kommt ja drauf an, wann du es im Spielplan einbaust. Dadurch, dass wir ja im Gegensatz zur Premier League eine Winterpause haben, könntest du das ja auch als letztes Spiel vor der Winterpause machen. Und dann ist ja die Flugzeit nicht mehr so das ausschlaggebende Kriterium, weil du ja sagen kannst, na gut, danach habt ihr eh 3 Wochen frei.
Ja, das stimmt, das könnte man machen.
Also das ist halt immer so ein bisschen abhängig von wann du es machst. Mitten in der Saison sehe ich das auch so.
Dann sind sie halt an Weihnachten nicht zu Hause.
Ja.
Gut, einen Tod muss man ja sterben.
Ja, irgendwas muss man opfern.
Ja. Wenn man da unbedingt will.
Wenn man da unbedingt hin will. Ich sehe es aus einer ganz anderen Sicht sehr skeptisch. Ich finde halt, dass der Bundesliga-Fußball in Deutschland stattfinden sollte, weil für mich ist das noch wieder so ein weiterer Schritt hin zu Sachen, die ich nicht möchte. Also wenn
Herr Seifert, ich möchte das nicht.
Ja, wie zum Beispiel eine Super League oder wie auch immer man das nennen will, weil dann ist wieder ein Argument, was gefallen ist, das ist ja Quatsch mit den Reisen und so, wenn du jetzt eine europäische Super League hast und dann permanent in Europa rumreisen musst. Wenn du jetzt aber Spiele irgendwie in USA, in China, sonst wo machst, dann kannst du das ja als Argument dagegen nicht mehr anführen.
Okay, also ein Punkt habe ich vorhin noch, wollte ich noch sagen, der hat jetzt bloß nicht mehr gepasst, zu der Fernsehgeldverteilung, weil du gesagt hast, dass alle ja dann mehr kriegen. Ja, es kriegen alle mehr, aber das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ja die Relation. Wenn alle mehr kriegen, aber der Anteil, den jetzt Mainz am Budget von Bayern hat, trotzdem kleiner wird, weil Bayern halt dann signifikant mehr bekommt als Mainz, dann ist es ja alles für den Arsch.
Ja, aber das ist ja auch dann, wenn Bayern 3 neue Sponsoren kriegt und Mainz auch, aber natürlich auf einem anderen Niveau, dann ist ja der Anteil, den Mainz am Bayern-Budget hat, auch geringer. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich bei denen so in die Argumentation eingeht.
Ja, ich glaube, das ist immer dann auch eine Fairness-Debatte, gerade bei den kleineren Clubs. Ketzerische Frage, wenn du dich entscheiden müsstest als Fan, würdest du so eine wie auch immer geartete Super League oder jeder Verein einmal im Jahr im Ausland spielen in Kauf nehmen?
Jeder Verein einmal im Jahr im Ausland.
Ich auch. Und das, da wären wir schon bei 18 Spielen.
Das stimmt, ja.
Und nicht aber bei einem. Und bei einem diskutieren wir jetzt. Und du würdest aber sagen, statt einer Super League würdest du 18 Spiele sogar in Kauf nehmen. Also ich glaube, es ist immer eine Frage zwischen, was bekomme ich dafür? Ich bin jetzt nicht so vermessen und naiv zu glauben, dass das dann eingetauscht wird. Ich glaube trotzdem, dass es eine Super League geben kann und wird. Aber ich meine nur, weißt du, es ist so, Ich verstehe, was du meinst und auch das mit den Wehren, den Anfängen. Aber das ist so eine Sache, bei der ich so ultra gelassen bin, weil ich nicht glaube, dass es funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das die Fans mitmachen und die haben dann aber, da sind wir ehrlich, die haben ja dann am Schluss eh nichts zu sagen.
Ja.
Aber viel wichtiger, ich glaube auch nicht, dass die Clubs das mitmachen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein, dass es einen Testlauf geben wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar in den nächsten 5 Jahren schon. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das was wird, das wirklich über, also auf keinen Fall mehr als 3 Spiele pro Jahr. Auf gar keinen Fall. Und wenn überhaupt, dann, ja.
Ich bin halt mal gespannt. Ich finde, dass die spanische Liga das Spiel eigentlich relativ clever ausgewählt hat, was die da machen, weil sie haben jetzt mit Atletico den vielleicht drittbeliebtesten Verein in Spanien genommen. Ich nehme mal an, dass Barca und Real beliebter sind. Also haben schon eine richtig gute Mannschaft genommen, aber nicht das Beste, was sie hätten hinschicken können, quasi. Und mit Villarreal jetzt halt auch nicht das Allerschlechteste vom Namen her.
Aber auch kein Leganes oder Rayo Vallecano.
Aber halt auch kein Kracher. Und wenn das Spiel funktioniert da,
dann ist eine Blaupause.
Ja, absolut.
Aber weiß man noch, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, bei Real gegen Barca, warum ist es nicht zustande gekommen? War das nicht so, dass die Vereine nicht wollten?
Ja, ich meine das auch so im Kopf zu haben, dass die das nicht wollten.
Und das ist ja schon witzig, weil die hätten sich ja unglaublich dort vermarkten können, jetzt in der Theorie, wenn man sagt, man schickt die beiden großen Clubs hin. Aber wenn die sogar sagen, während der Saison, ich kenne jetzt die Gründe nicht mehr, ich weiß nicht mehr warum, aber ich meinte, dass es damals an den Clubs gescheitert ist, weil die Liga ja da so mehr oder weniger vorgeprescht ist und gesagt hat, wir wollen das machen. Und dann quasi erstmal die Clubs zu Wort kamen und gesagt haben, ja, wir haben da eigentlich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, das wird dann eine lustige Situation, wenn das jetzt funktioniert, Atletico gegen Villarreal, weil das wiederum wäre zum Beispiel ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass das zumindest einen Erfolg haben könnte für die Liga oder nachhaltigen Erfolg, wenn es funktioniert, dort eben nicht immer zwei Top-Clubs hinzuschicken, sondern die zum Beispiel gar nicht hinzuschicken, weil die auch vielleicht keinen Bock haben, sondern dass man dann eben immer nur Atletico gegen Villarreal, dann schickt man Valencia gegen UD Levante hin, wobei das wieder schon wieder nicht so funktionieren würde wahrscheinlich. Obwohl Valencia ist auch Champions League. Naja, aber weißt du, was ich meine? Wenn die Großen keinen Bock haben, dann ist es für die Kleinen ja wiederum viel attraktiver.
Ja, absolut.
Weil wenn natürlich die Fans in den USA wissen, okay, nächsten Monat ist Atletico gegen Villarreal cool, aber 4 Wochen später ist Real gegen Barcelona oder Real gegen Valencia oder Barcelona
gegen Atletico.
Genau. Dann wertet es das Spiel Atletico gegen Villarreal natürlich wieder ab.
Massiv.
So, und das ist die Frage, ob die dann wiederum die großen Vereine sagen würden, ja, sollen die halt mal machen. Das glaube ich nämlich wieder auch nicht. Oder sie sind so, das heißt, sie haben so viel Vertrauen in die eigene Marke vor Ort, dass sie diese Spiele nicht brauchen.
Ja, ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, das ist richtig clever ausgewählt von La Liga. Und wenn die jetzt das Stadion voll kriegen, da drüben bei dem Spiel, dann denken sich Real und Barca, gut, dann gehen wir hier in das größte Stadion, was ihr zu bieten habt, und das kriegen wir dann locker voll.
Ja, genau. So als Testballon und dann kommen die großen Jungs. Und dann ist es natürlich wieder selbst für Atletico scheiße.
Ja.
Und für Villarreal erst recht.
Ja, aber also
du glaubst unter auch nicht,
Atletico braucht man dann sich keine Gedanken mehr zu machen.
Ja. Aber du glaubst auch nicht, dass das Spiel nicht ausverkauft sein sollte. Also ich bin tatsächlich ehrlich davon überzeugt, dass die sehr viele Karten verkaufen könnten dafür. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, würde La Liga dafür sorgen, dass dieses Spiel ausverkauft ist.
Ja, ja.
Also ist absolut, da brauchen wir uns ja nichts vormachen.
Absolut. Selbst wenn das nicht ausverkauft wird, werden die Karten an irgendwelche Schulen für Umme gegeben.
Der Klassiker. Lalala.
Ja.
Haben sie sich von Hertha abgeguckt, um das Olympiastadion zu füllen.
Ja, richtig. Das wird voll. Aber ich meine, wir brauchen uns ja eh bald keine Gedanken mehr zu machen. Hast du gestern das Urteil, was ja jetzt immer noch nicht klar ist, aufgrund von welchen Fakten das getroffen wurde, ob es Bestand hat, zum Freiburger Stadionbau mitbekommen?
Nee.
Sensationell.
Gehen die jetzt auch nach Miami?
Ja, also wahrscheinlich. Die bauen ja jetzt das neue Stadion, ne, soll irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr oder so eröffnet werden. Und da haben jetzt Anwohner aus dem angrenzenden Stadtteil halt quasi gegen geklagt, beziehungsweise die wollten einschränken, dass es gewisse Ruhezeiten gibt, wo keine Spiele stattfinden dürfen.
Ja.
Und Das wurde gestern richterlich entschieden, aber jetzt ist noch die Frage, ob die Lärmwerte, die angegeben waren, veraltet waren, ob es da nicht schon neue gibt. Also kann es halt sein, dass das Urteil wieder revidiert wird, aber wenn es so bestehen bleibt, darf Freiburg keine Spiele, die nach 20 Uhr angepfiffen werden, spielen, beziehungsweise die nach 20 Uhr abgepfiffen werden, war es, glaube ich. Sie dürfen und sie dürfen am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr nicht spielen.
Die klassische Rasenmäher-Verbotszeit.
So, und das hätte jetzt zur Folge, wenn Freiburg Bundesligist bleibt, ist das Freitagsabendspiel erledigt.
Richtig.
Das Samstagsabendspiel erledigt und ein potenzielles Montagsspiel und sonntags, wenn es ein 13.30 Uhr Spiel gibt, ist das erledigt, aber das 15.30 Uhr Spiel ist das erste, was gehen würde, aber das 18 Uhr Spiel wäre wieder zu spät. Sprich, Freiburg könnte seine Heimspiele...
Nee. 18 Uhr sind noch 1,45 dazu.
Ja, aber du musst die Abreise, wird damit dazu gerechnet, weil da ja auch Lärm entsteht.
Ach du Jemine, okay.
Ja, also würde dann für Freiburg bei Bundesliga-Heimspielen nur noch Samstag 15.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr bleiben.
Was aber wieder für die Fans eigentlich ganz geil ist, weil dann kannst du voll gut planen.
Richtig. Und wenn Freiburg absteigen sollte in die zweite Liga, würde tatsächlich nur samstags das 13 Uhr Spiel gehen. Du bist mit dem Freitagabendspiel zu spät, mit dem Montagabendspiel sowieso und du hast Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr ja eine Ruhepause, wo ja um 13.30 Uhr zweite Liga angepfiffen wird. Also wer würde da tatsächlich nur Samstag gehen?
Phänomenal. Aber gut, wir gehen es. Diese Saison sieht es jetzt nicht nach dem Abstieg aus. Das bedeutete, wobei nächste Saison Abstieg würde auch noch reichen für das Stadion. Oder die gehen übernächste Saison mutmaßlich rein, oder?
Wenn's ja, jetzt entweder nächste oder übernächste, ich weiß nicht genau.
Ich glaube, nächste fast nicht.
Ja. Phänomenal.
Also Bundesliga nur Samstag, Sonntag 15.30
Uhr. Ja.
Großartig. Wie gesagt, dann, also als Fan dann, gar nicht so schlecht.
Dann kann Freiburg ihre Spiele auch in Miami ausrichten.
15.30
Uhr.
15.30 Uhr. Ja. Nee, das ist auch Miami Montagabends. Geil.
Miami darf schon Montagsabends. Ja, ich habe gestern mit unserem Hörer Niklas drüber gesprochen.
Grüße.
Ich würde jetzt an der Stelle von jeder deutschen Fanszene gegen die Lärmwerte bei meinem Stadion klagen. Mhm. Weil dann haben wir bald wieder Spieltage, Bundesliga nur noch Samstag 15.30 und zweite Liga nur noch Sonntag 15.30.
Hey, geil, können wir da eine Petition machen?
Könnten wir starten.
Also es wäre geil. Die Lärmwerte. Ja, also an alle Hörer. Vielleicht startet jemand von euch mal eine Petition. Wir klagen gegen die Lärmwerte von Bundesliga-Stadien. Und das wäre dann die versteckte Möglichkeit, das Paragraphen-Schlupfloch, um tatsächlich wieder einen geregelten Bundesligaspieltag zu kriegen. Ja. Wie großartig wäre das denn?
Absolut. Und es wäre auch der zutiefst deutscheste Weg, die DFL zu schlagen.
Das wäre wirklich der deutscheste Weg.
Ja.
Wow, überragend.
Also, und selbst wenn das Freiburger Urteil jetzt keinen Bestand hat, weil die Lärmwerte veraltet waren, heißt das ja noch nicht, dass das bei anderen Stadien klappen könnte. Und du müsstest das ja nur bei, weiß ich nicht, 6, 7 Bundesliga-Stadien schaffen, weil selbst dann kannst du den Spieltag ja schon nicht mehr anders stricken.
Ja, vor allem, wenn es mal als Präzedenzfall durchgeht.
Ja, also ich finde das eine phänomenale Möglichkeit, wieder einen einheitlichen Spieltag zu schaffen.
Aber das soll...
Und es gibt ja noch genug Stadien, die so in Wohngegenden stehen oder nah dran. Es sind ja nicht mehr alle so wie jetzt bei euch oder in Gladbach oder so, dass die so ewig weit weg sind, wo das nie im Leben durchgeht. Aber es gibt ja schon noch welche, wo das passt.
Also, aber es stimmt, es ist echt, es ist wirklich, wie du sagst, es ist der deutscheste Weg. Und vor allem, es verbindet ja so dieses Dichter-Denker-Erfindertum mit dem Deutschsein.
Ja.
Mit dem Paragraphenreiten. Großartig.
Als wir uns da gestern drüber unterhalten haben, ich finde das einen phänomenalen Weg, den einheitlichen Spieltag wieder herzuholen.
Ja, Das ist, finde ich, eine gute Idee. Das ist auch ein wunderbarer Abschluss, glaube ich.
Ja.
Also, Petition starten. Wir klagen gegen die hohen Lärmwerte der Bundesliga-Stadien und wir kriegen dadurch dann vielleicht wieder einen einheitlicheren Spielplan. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Das ist eine Geschichte, die sich lohnt, weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall.
Ja, ist doch schön. Schönes Schlusswort. Bei unserer Diskussion vorher werden wir uns, glaube ich, auch nicht mehr einig. Vielleicht können wir das noch ganz kurz abschließen. Also der ursprüngliche Diskussionspunkt war ja, ob das denn überhaupt Sinn ergibt, so im Ausland diese Spiele zu machen.
Ja.
Ja. Also ja, wir waren uns endlich mal uneinig. Es wurde auch schon von Hörern moniert, wir seien uns zu oft zu einig. An der Stelle kann ich deine Skepsis oder deine Furcht vor dem Folgen zwar verstehen, aber nicht teilen, weil es in meinen Augen viel zu viele Faktoren jetzt schon offensichtlich dagegen sprechen, als dass das dauerhaft kommt. Wird nicht kommen.
Das ist schön. Dann sind wir uns uneinig.
Ich beruhige dich, es wird nicht kommen, Jonas.
Ja, da muss ich nachts nicht mehr hochschrecken.
Nee.
Schweißgebadet.
Es sei denn, im Bundesliga-Stadion nebenan ist noch Lärm.
Ja, dann werde ich da eine Anzeige wegen Ruhestörung in Auftrag geben und vor das Verwaltungsgericht ziehen.
Oh, apropos Ruhestörung. Ich habe tatsächlich, es ist mir wirklich... Ich musste in die 30er kommen, um das zum ersten Mal zu erleben. Und ich habe mich wirklich auch schlecht gefühlt, aber es ging wirklich nicht anders. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben nachts die Polizei angerufen, weil es draußen zu laut war. Es ist wirklich, ich habe lang mit mir gerungen, aber es war nicht erträglich. Es war wirklich nicht erträglich. Und auch über eine gewisse Dauer sahen bestimmt 15, 20 Minuten lief das da. Es war, ja, und der Witz war, du weißt ja, schräg gegenüber von mir ist eine Kneipe, in der es ja gerne auch mal lauter wird. Und das ist doch schon über Jahre und man hat sich ja dran gewöhnt und man regt sich immer auf. Aber es war jetzt nie so in einer Länge und Lautstärke über so eine Zeit, wo man gesagt hat, ja, dann ruf jetzt mal die Polizei. Aber jetzt vergangenes Wochenende war es wirklich so, es kann nicht sein, dass sie eine halbe Stunde lang, wirklich, ich konnte die Liedtexte, ich konnte die Leute einzeln verstehen, die so mitgegrölt haben. Und dann aber auch nicht mal was Cooles so. Und das halt dann es war halb eins oder eins nachts. Und bei uns war das Fenster zu und bei der Kneipe war die Tür zu. Also es war durch geschlossene Tür, Luftlinie 50 Meter, wo ich dann gedacht habe, ja, also, ne, ruf bei der Polizei an. Sag, oh, da hier in der Kneipe da, Straße XY, ist wieder das Rabatz, vielleicht könnt ihr da mal, es ist wirklich laut, es geht jetzt echt schon lang, es ist echt nicht cool. Da hat so ein gelangweilter Polizeimann gesagt, ja, gucken wir mal vorbei, schick mal jemanden vorbei. Und kurze Zeit später war es dann tatsächlich leise und meine bessere Hälfte, die hat es nur so halb alles mitbekommen, auf jeden Fall haben wir nächsten Morgen dann noch drüber gesprochen. Und dann hat sie gemeint, du, die WG-Party da, die war aber echt laut, oder? Ich so, was? Das war doch die Bar. Nee, ich glaube, das war die WG, war so eine WG-Party im Eck. Da war ein paar Minuten, bevor du ins Bett gekommen bist, war schon Polizei mal da, aber ist nicht leiser geworden. Jetzt habe ich also
die Falschen angeschwärzt.
Das erste Mal in meinem Leben bei der Polizei angerufen wegen Ruhestörung. Und ich habe die Falschen angeschwärzt. Die sonst immer sind, habe ich angeschwärzt. Und es waren die Falschen. Es wird mir eine Lehre sein und an alle, die auch schon mal überlegt haben, die Polizei anzurufen, seid euch wirklich sicher, dass ihr die Richtigen anschwärzt. Es war bei mir tatsächlich, bin ich stolz drauf, aber ja, das Endergebnis zählt ja.
Ja, war dann ruhig. War Ruhe. Ja,
ja. Gut. In diesem Sinne. Dann wünsche ich allen eine gute Woche, die natürlich ganz besonders, Jonas. Und ich freue mich auf in drei Wochen.
Drei Wochen sind es schon. Ja,
sind es so. Tschüssli.
Tschüss.